Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Guten Tag und herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Info vom Mittwoch, dem 14. August. Folgende Themen beschäftigen uns heute. Menschenrechtlerinnen im Asylbereich erhalten einen wichtigen Preis. Die Stiftung Freiheit und Menschenrechte setzt ein starkes Zeichen. Die Schweiz ist geizig im Sozialen. Trotzdem hat die Zahl der von Armut betroffenen Menschen statistisch leicht abgenommen. Und rot-grüne oder bürgerliche Mehrheit? Die Ausgangslage zu den Berner Regierungsratswahlen 2014 ist spannend. Am Mikrofon begrüßt sie Benedikt Bachmann.
95,6. Rabe Info.
Jetzt hat Michael Spahr die Nachrichten.
In Ägypten haben Sicherheitskräfte angefangen, die Camps der Mursi-Anhänger zu zerstören. Laut verschiedenen Medienberichten kamen dabei mehrere Dutzend Menschen ums Leben. Einmal mehr demonstriert das ägyptische Militär seine Übermacht. Die Protestcamps entstanden, nachdem das Militär den gewählten Präsidenten und Vertreter der religiösen Muslimbrüder Mohammed Mursi abgesetzt hatte. Dies geschah vor anderthalb Monaten. Inzwischen wurde eine Übergangsregierung eingesetzt, ohne Beteiligung der Muslimbrüder. Für Ägyptenkenner und Kennerinnen ist klar, Ägypten kann nur demokratisiert werden, wenn auch die religiösen Muslimbrüder eingebunden werden. Der heutige Tag könnte folglich als ein weiterer schwerer Schlag gegen ein demokratisches Ägypten gewertet werden. Wie der Bundesrat heute Morgen mitteilt, beteiligt sich die Schweiz an der UNO-Mission in Mali. 8 unbewaffnete Militärbeobachter sollen mithelfen, den Frieden in diesem nordwestafrikanischen Land zu sichern. Seit gut anderthalb Jahren befindet sich Mali im Kriegszustand. Eine Stabilisierung und Rückkehr zum Frieden erhoffen sich viele mit der Wahl des neuen Präsidenten. Anfang Woche gewählt wurde Ibrahim Boubacar Keita, der schon vor 10 Jahren einmal Regierungschef war. Gestern Morgen räumte die Polizei das Protestcamp von 10 Asylsuchenden beim Bahnhof Solothurn. Die 10 Männer leisteten keinen Widerstand. Mit ihrer Aktion wollten sie auf menschenunwürdige Bedingungen für Asylsuchende aufmerksam machen. Sie alle hätten in einem unterirdischen Zivilschutzbunker wohnen müssen. Die Asylsuchenden wurden laut Medienberichten im Tagesanzeiger tatkräftig von jungen Grünen unterstützt. Im Nachhinein scheint die Aktion aber eher Unverständnis als Solidarität mit Asylsuchenden gefördert zu haben. Nachdem Medien bekannt gaben, die scheinbar unmenschliche Unterkunft sei mit Fernseher, Internet und Töckelichaste ausgerüstet, hagelte es Hunderte von fremdenfeindlichen Kommentaren im Internet. Regenbogenfamilien erhalten nun eine professionelle Stelle, die sich für ihre Anliegen einsetzt. Das hat der Dachverband Regenbogenfamilien mitgeteilt. Als Regenbogenfamilien definieren sich Familien, in welchen sich mindestens ein Elternteil als lesbisch, schwul, trans oder bisexuell versteht. Regenbogenfamilien kämpfen für die Gleichstellung mit traditionellen Familien, zum Beispiel im Bereich Adoption. Mit der Besetzung einer 50%-Stelle soll die beratende Arbeit des Verbandes gestärkt werden. Geleitet wird die Fachstelle von Maria von Kähnel. Und noch zum Wetter. Es bleibt sonnig. Morgen Donnerstag wird ein sehr sonniger Tag. Das Thermometer zeigt bis 23 Grad. Übermorgen Freitag wird es noch wärmer. Bei sonnigem Wetter kann es bis zu 26 Grad warm werden. Am Wochenende bleibt es vorerst sonnig. Das Gewitterrisiko nimmt allerdings stark zu. Vor allem am Sonntag kann es dann auch vereinzelt regnen.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Wir kommen zum ersten Hintergrundbeitrag. Wenn es um Menschenrechte geht, rühmt sich die Schweiz gern, wie vorbildlich sie in diesem Bereich sei. Gerade in den letzten Wochen vermittelte die Schweiz allerdings ein anderes Bild. So sollten im aargauischen Bremgarten auf einmal Grundrechte für Asylsuchende nicht mehr gelten. Ein Zeichen gegen Menschenrechtsverletzungen im Asylbereich setzt nun die Stiftung Freiheit und Menschenrechte. Sie verleiht den traditionsreichen Menschenrechtspreis an 2 Frauen, die sich in der Ostschweiz für die Rechte von Asylsuchenden einsetzen. Besonders ist diese Wahl auch deshalb, weil die Stiftung zum ersten Mal seit 40 Jahren einen Preis an Menschenrechtlerinnen in der Schweiz vergibt. Michael Spahr hat mit Göpf Bärwecker von der Stiftung Freiheit und Menschenrechte gesprochen. Er wollte von ihm wissen, haben die aktuellen Ereignisse diese Wahl beeinflusst? Oder waren andere Überlegungen der Auslöser?
Ja, es waren zwei Überlegungen. Die eine ist, dass die Preise der Stiftung nicht fixiert sind nur auf Preisträger aus dem Ausland oder nur aus dem Inland. Und wir hatten seit den 70er Jahren nie mehr eine Preisträgerin oder einen Preisträger aus der Schweiz. Und so sind wir darauf gekommen, uns über die Schweiz wieder Gedanken zu machen. Und dort ist es natürlich ziemlich naheliegend, dass, wenn die Schweiz Probleme mit Menschenrechten hat, dass man sofort in die Nähe des Asylwesens, der Asylpolitik kommt. Und damit war das Thema eigentlich der Schweiz auch gegeben. Diese Überlegungen haben wir aber gemacht, bevor jetzt diese gerade jetzt aktuellen Themen wie Bremgarten, Solothurn und so weiter, das kam dann später dazu, bestätigt eigentlich, dass hier Probleme bestehen und dass hier hingeschaut werden sollte.
Ausgezeichnet werden zwei Frauen. Die Juristin Tilla Jakomet leitet die Rechtsberatungsstellen des Hilfswerks HEX und die somalische Übersetzerin und Kulturvermittlerin Laila Kanyare ist die Gründerin des somalischen Integrationsvereins der Ostschweiz. Im Asylbereich gibt es ja zahlreiche Menschen, die sich für Menschenrechte engagieren. Warum haben Sie gerade diese zwei Damen ausgewählt?
Ja, das war in der Tat nicht ganz einfach, weil, wie Sie richtig sagen, im Asylwesen gibt es eine große Zahl von Menschen in der Schweiz, die sich eben für die Asylsuchenden einsetzen, die sich für die Wahrung der Grundrechte einsetzen. Und es war für uns nicht einfach zu entscheiden, jetzt genau aus welchem Bereich. Und das hat auch dazu geführt, dass wir dieses Jahr nicht wie jedes Jahr, sondern ausnahmsweise einen Doppelpreis vergeben. Das ermöglicht uns, ein bisschen auf die Vielfalt des Engagements im Asylbereich hinzuweisen. Inländer, Ausländer, mehr im Rahmen der Arbeit zum Beispiel, die Hilfswerke leisten, also institutioneller Art, mehr im zivilgesellschaftlichen Bereich im Sinne der Selbsthilfe, wie jetzt zum Beispiel Frau Kanyare mit ihrem Verein für die Somalier in der Schweiz. Also das war sozusagen auch ein bisschen zu zeigen, dass wir diese beiden Frauen jetzt ausgewählt haben, aber auch ein bisschen stellvertretend für viele andere. Aber natürlich muss der Preis auf einzelne Personen zugespitzt sein.
Alle zwei Jahre vergeben Sie diesen Menschenrechtspreis. Mit 20.000 Franken ist dieser Preis dotiert. Wenn man die Liste der Preisträger und Preisträgerinnen anschaut, fällt auf, es gibt auch berühmte Persönlichkeiten darunter, den Dalai Lama oder den ehemaligen, den ägyptischen UNO-Generalsekretär Boutros-Ghali. In letzter Zeit aber waren es eher unbekanntere Personen. Hat man sich da auch eines Tages entschieden und gesagt, mit diesem Betrag bringen wir vielleicht mehr etwas einer eher unbekannteren Person, die sich im Bereich Menschenrechte einsetzt?
Das war genau eine Überlegung vor einiger Zeit, dass wir gesagt haben, unser Preis, der ja nicht ein Riesenbetrag ist, der ist vielleicht in seinem Grenznutzen bei einer noch aktiven, nicht so sehr bekannten Persönlichkeit von größerer Bedeutung, eine größere Animation, eine größere Unterstützung. Und das ist der Grund, warum wir in den letzten 10, 12 Jahren mehr und mehr eigentlich auch auf aktive, aktivistische Leute gekommen sind. Und vielleicht weniger wie früher verdiente Persönlichkeiten für ihr ganzes Lebenswerk eigentlich am Ende ihrer Aktivitäten ehren. Also ein bisschen aktivistischer ausgerichtet.
Sagt Göpf Bärwecker von der Stiftung Freiheit und Menschenrechte. Der Menschenrechtspreis wird am 5. November im Berner Rathaus verliehen. Mehr Infos zu diesem Menschenrechtspreis gibt's online unter www.freiheit-und-menschenrechte.ch.
95,6 Rabe Info.
580.000 Menschen in der Schweiz waren 2011 von Armut betroffen. Im Jahre 2007 bei der ersten Messung lag die Zahl leicht höher. Damit hat die Zahl der von Armut betroffenen Menschen in der Schweiz statistisch gesehen leicht abgenommen. Ich habe mit dem Basler Soziologieprofessor Ueli Meder darüber gesprochen und ihn gefragt, ob er den Zahlen tatsächlich Glauben schenke.
Also schön wär's, ja, aber das ist jetzt halt wirklich eine sehr kurze Zeitdauer und ob es nachhaltig ist, da würde ich noch großes Fragezeichen hinsetzen. Denn Folgen von Finanz- und Wirtschaftskrisen dürften sich noch stärker bemerkbar machen und auch die mangelnde Bereitschaft, überhaupt Mittel zur Verfügung zu stellen. Wenn Sie seit 2004 angucken, seither gehen die Anteile des Reichtums in der Schweiz, die für das Soziale ausgegeben werden, zurück. Und das dürfte längerfristig Folgen haben.
Also das heißt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann haben die den Eindruck, dass es eher in die andere Richtung geht, als diese Statistik zeigt?
Also ich befürchte das, aber ich meine, ich sehe auch gegenläufige Anstrengungen. Die Gewerkschaften kämpfen um Mindestlöhne und in einzelnen Berufssparten, da war es offenbar möglich, auch Löhne leicht anzuheben. Das sind Entwicklungen, die sich auch positiv niederschlagen können, aber es gibt andere Anzeichen, eben für mich das eine, dass die Schweiz seit dem Jahre 2004 weniger Geld für die gesamten Sozialversicherungen zur Verfügung stellt und das ist etwas, was auch Leute wiederum mehr in Bedrängnis bringen dürfte.
Wenn wir zuerst die arbeitende Bevölkerung, die von Armut betroffen ist, betrachten, das heißt statistisch gesehen 130.000 Menschen, ich glaube vor einem Jahr waren es noch 150.000. Was heißt das also doch, dass wenn Mindestlöhne durchgesetzt werden, dass eigentlich aufgrund solcher Mindestlöhne diese Zahlen zurückgehen?
Also das wäre selbstverständlich der Fall. Diese 130.000 erwerbstätig, oder das ist ja immer auch etwas, was dazu führen kann, Armut wegzudefinieren, denn diese 130.000 Erwerbstätigen, die haben Haushaltsangehörige, die haben Kinder, die mit betroffen sind, die eigentlich mitzuzählen sind. Und wenn das jetzt in der neueren Statistik gemacht wird, dann ist das ja erfreulich, aber da stellt sich dann auch die Frage des Ansatzes und berechnet wird nach dem tiefsten Ansatz, also der maßgebend ist für die Sozialhilfe. Und bei der Erwerbstätigkeit, da werden ja Haushalte einbezogen, die mindestens 90% erwerbstätig sind. Das heißt, da kämen weitere Erwerbstätige dazu mit geringeren Anteilen.
Jetzt geht es ja eben auch um Menschen, die keine Erwerbstätigkeit nachgehen oder nachgehen können, was auch immer. Was muss man sich unter diesen Menschen vorstellen? Ich finde, Zahlen sind da immer sehr, sehr furchtbar. Da stehen ja immer Menschen dahinter.
Genau. Also darum denke ich, es geht nicht um diese Kommastellen, 2%, 3%. Ja, Zahlen, das ist schon gut, das zu haben, aber wichtig ist, das, was sich auch hinter den Zahlen verbirgt. Und das sind ja Menschen, die in Bedrängnis kommen. Das sind Haushalte, das sind Familien, die einen enormen Stress haben. Wenn Auslagen für eine Schulreise dazukommen, dann kann das innerfamiliär schon einfach sehr bedrohlich sein. Und das ist doch so kontraproduktiv, weil da ist die Statistik relativ klar. Je tiefer die Einkommen sind, desto höher ist die Beeinträchtigung gesundheitlich. Also je tiefer die Einkommen sind, das produziert Kosten, aber es produziert auch viel Leid. Und das müsste mehr im Vordergrund stehen. Was können wir tun, damit das sich bessert?
Wäre da der Staat viel stärker in der Pflicht?
Also alle sind in der Pflicht. Die Unternehmen mit Arbeitsplätzen, mit Ausbildungen, der Staat selbstverständlich auch. Ich sehe nicht ein, warum seit dem Jahre 2004 wir weniger Geld auch für das Soziale zur Verfügung stellen. Ich sehe nicht ein, warum kein Land so wenig Geld auch für Kinder zur Verfügung stellt, öffentlich wie die reiche Schweiz. Also da könnten wir wirklich noch dazulegen.
Ein anderer Faktor ist ja die Bildung. Müsste man hier in Aus- und Weiterbildung, vor allem eben von schlecht qualifizierten Menschen, müsste man da viel mehr die fördern?
Bildung ist sicher ganz wichtig, oder? Wobei, wenn alle ein Abitur haben und alle einen super qualifizierten Abschluss haben, dann gibt es auch wieder ein Gerangel auf einer anderen Ebene. Aber Bildung ist wichtig, es vermindert Erwerbslosigkeit und es erhöht einfach ganz entscheidend auch die Lebenszufriedenheit.
Wie kann man die Motivation erhöhen, dass diese Menschen das auch wollen?
Also wir haben 600 Haushaltungen von erwerbstätigen Armen untersucht und wir haben eigentlich bei allen eine hohe Motivation festgestellt, den Erwerbsgrad auszuweiten. Nur wenn dann natürlich einfach missliche Erfahrungen andauernd sind und der Gang von Pontius zu Pilatus ewig dauert, überall anklopfen, überall absagen, dann leidet gewissermaßen auch die Motivation. Also wir reden gerne davon, Leistung lohnt sich, aber in der Praxis wird das dann oft Lügen gestraft. Es gibt ganz viele Leute, die sich enorm anstrengen und doch auf keinen grünen Zweig kommen.
Wie kann man denn diesen Menschen besser helfen?
Ja, das ist eben schwierig. Wir dachten auch früher, die brauchen mehr Geld, die brauchen bessere Strukturen und selbstverständlich stimmt das alles. Aber wenn dann schon die Entmutigung so groß ist, dann ist es auch wichtig, diese Menschen gut zu begleiten, individuell angepasste Konzepte zu entwickeln. Und das braucht Zeit und das braucht Aufmerksamkeit und das braucht Bereitschaft.
Das waren die Einschätzungen des Basler Soziologie-Professors Ueli Mäder. Details zur Armutsstudie gibt es im Internet. Den Link dazu finden Sie unter rabe.ch in der Rubrik Rabe Info.
Rabe Info 95,6.
Gestern haben SP und Grüne bekannt gegeben, dass sie mit allen vier bisherigen bei den Berner Regierungsratswahlen 2004 wieder antreten. Auch die Bürgerlichen werden mit vier Kandidaten antreten. Sie wollen die Mehrheit zurückerobern. Und sie haben es geschafft, ihre Kräfte zu bündeln. Die Bürgerlichen greifen mit dem SVP-Grossrat Manfred Bühlmann den Jurasitz von Philipp Bereno an. Philipp Bereno ist wegen der Spitalpolitik angeschlagen. Ich habe mit dem Politologen Michael Herrmann über die Ausgangslage zu den Berner Regierungsratswahlen gesprochen und ihn gefragt, wie stark ist die Ausgangsposition von Linksgrün?
Die Ausgangsposition ist eigentlich sehr gut, weil die drei anderen bisherigen, die haben ja ausgezeichnet abgeschnitten. Letztes Mal, die sind ganz klar an der Spitze gelegen, alle Kandidierenden, und die treten wieder an. Also ich denke, es wäre ein Wunder, wenn die nicht wieder gewählt würden. Und bei Herrn Bereno ist halt die Situation da, dass er den garantierten Sitz des Berner Juras hat. Und dieser garantierte Sitz, der wird ja fast ausschließlich aufgrund der Zählweise des geometrischen Mittels im Berner Jura bestimmt. Also man kann, selbst wenn im anderen Kantonsteil eine Mehrheit nicht für ihn ist, dann reicht das nicht, wenn die Jurassier selber für ihn stimmen. Und da ist doch die Hürde ziemlich groß für die bürgerlichen Berenu abzuwählen.
Bei den Linken sind alle Kandidaten seit mindestens 2006 im Regierungsrat. Bräuchte es da keine Erneuerung?
Ja, es fragt sich schon, ob da nicht dann nicht plötzlich alle gleichzeitig dann plötzlich zurücktreten. Es macht ja eigentlich Sinn, wenn man ein bisschen eine rollende Planung hat und immer mal wieder einen Sitz ersetzt. Ich denke aber umgekehrt ist es halt so, dass Bern hat eine rot-grüne Regierungsmehrheit und eine relativ klare Mehrheit, eine bürgerliche Mehrheit im Parlament. Und wenn man das auch interkantonal vergleicht, ist eigentlich kein Kanton, der so bürgerlich wählt im Parlament, hat eine rot-grüne Mehrheit. Also ist schon ein gewisses Risiko da, dass diese Mehrheit nicht behalten werden kann bei einer Wahl, wo man dann jemand Neues bringen will oder muss. Und deshalb denke ich, dass da auch noch ein bisschen Druck da ist, gerade auch auf Barbara Ecker, dass sie eben noch bleibt, weil man diese Situation der Mehrheit eben auch behalten will.
Die Bürgerlichen haben sich geeint und treten mit vier Kandidaten an. Haben sie reelle Chancen, die Wahlen zu gewinnen?
Ja, ich denke eben, es geht über diesen Jurasitz und es ist sicher so, Bernou ist angeschlagen, ist das schwächste Glied in der Kette. Man muss ihn angreifen, wenn man eine Chance haben will. Und das ist auch richtig, das zu machen aus bürgerlicher Sicht. Aber eben, es ist sehr schwierig, weil er braucht nur einen relativ kleinen Vorsprung im Berner Jura und dann ist er praktisch nicht abwählbar. Dann reicht auch ein anderes Resultat im übrigen Kanton nicht, weil dieses geometrische Mittel eben dem Jura ein sehr stark überproportionales Gewicht gibt. Und das wird doch schwierig sein, gerade auch wenn er angegriffen wird, dass es dann auch einen gewissen Solidarisierungseffekt gibt, dass man findet, man will sich jetzt da nicht überstimmen lassen, also im französischsprachigen Teil des Kantons. Also das wird sehr schwierig sein. Umgekehrt ist es sicher auch sinnvoll von den Bürgerlichen, dass, wenn dann mal dieser Sitz wieder frei wird, dass sie jetzt jemanden aufbauen, jemand Jüngeres aufbauen, der dann eben dann eine Chance hat, weil dieser Sitz ist eben ja schon speziell und es lohnt sich da Leute zu haben, die diesen Sitz gewinnen können.
Wie bekannt ist denn der Angriffskandidat Manfred Bühler in der Bevölkerung?
Also das kann ich jetzt nur aus Zürcher Sicht, aus einer gewissen Distanz, kann ich das zum gewissen Grad weniger gut beurteilen als die Jurassier selber, die ihn ja vor allem wählen müssen. So wie ich es einschätzen, ist er noch nicht. Er ist ja nicht ein Kandidat im Aufbau, der erst jetzt bekannt gemacht wird, aber die Bürgerlichen haben ja schon lange angefangen damit. Sie haben das ja schon lange abgesehen, dass sie diesen Sitz angreifen wollen. Deshalb versuchen sie ja schon länger, ihn bekannt zu machen. Und das ist nicht ganz einfach, aber das ist ein langwieriger Prozess. Und ich denke, er wird dann eben erst nach diesen Wahlen bekannt sein, wenn er dann in 4 Jahren, 5 Jahren besser gesagt, vielleicht wieder antritt.
Soweit die Einschätzungen des Politologen Michael Herrmann.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.
Das, meine Damen und Herren, war's für heute Mittwoch, den 14. August vom Info auf Radio Bern. Das nächste aktuelle Info hören Sie morgen Donnerstag um 11 Uhr. Nachhören kann man das Info jederzeit unter www.rabe.ch. Mitgearbeitet an der heutigen Sendung haben Michael Spahr und Benedikt Bachmann, der Sie auch am Mikrofon durch die Sendung begleitet hat. Ja, und das ist auch mein letzte Info hier auf Rabe gewesen. Für eure Treue möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Besonders, weil wir euch vom Info oft mit schwerer Kost bedienen. Das ist wichtig, aber es braucht eben auch die Bereitschaft von euch Hörerinnen und Hörern, sich mit diesen Themen auseinanderzusetzen. Und für diese Treue möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Habt's gut. Tschüss zusammen.
Ja, und wir vom Info, wenn ich es bedanke bei dir, Benedikt. Du hast viel gute Arbeit hier geleistet. Vielen Dank für das, was du für Rabe gemacht hast. Und wir wünschen dir alles Gute und hoffentlich noch viel so Abenteuer, wie du auch hier bei Rabe erlebt hast, in der Zukunft. Merci, Benedikt.
Danke, Michi.
Rabe Info Podcast. Das Hintergrundmagazin auf 95,6.